Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen in Essen und auch an diesem Spieltag aus Hamburg. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 29 High Performance durch strategisches Management im Leistungssport mit unserem Gast Jan Peters, Co-Founder bei HPSI. Das ist das High Performance Sports Institute. Und Jan, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist und bei uns in der Business-Liga aufstiegst. Und sag doch mal für unsere Zuhörer so ein bisschen zum Start, wer du bist, was du machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Ja, mein Name ist Jan Peters. Ich bin 31 Jahre alt, bin ebenfalls passionierter Hockeyspieler gewesen und immer noch, jetzt nicht mehr ganz so ambitioniert wie früher. Und habe eine ganz klassische BWL-Lehre gemacht, durfte dann in der Schwerindustrie bei der Aurubis in Hamburg lernen, durfte dann auch mit dem Sport nochmal ein Jahr ins Ausland gehen und bin dann tatsächlich auch ins Sportbusiness gekommen, hatte das große Glück, damals bei Absolut Sports anzufangen, bei Christian Tötzke, Moritz Fürst und Michael Trautmann und das Thema Hyrox mit aufzubauen. Also von der Konzeptidee bis zum Rollout in Amerika innerhalb von 3,5 Jahren. Das war eine fantastische Zeit, wo ich sehr viel über das Sportbusiness gelernt habe, aber auch über Unternehmertum. Und bin dann nochmal für eine kurze Phase nach Spanien gegangen, beruflich. Dann hat uns Corona leider getroffen und haben das aber so ein bisschen als Chance ergriffen und mich eben dann selbstständig gemacht mit Bernhard Peters und noch weiteren Partnern, Ole Kappmeier unter anderem. Und sind jetzt seitdem 2020 im Bereich Sport unterwegs und beraten, begleiten viele Sportvereine, überwiegend Fußballvereine, bilden viele Nachwuchsführungskräfte, Trainer aus und weiter. Und es macht ganz, ganz viel Spaß und bringt sehr viel Freude, da in der Sportwelt unterwegs zu sein.
Das glaube ich gerne. Jan, nochmal von mir auch herzlich willkommen am 29. Spieltag in der Business-Liga. Ich habe schon ganz viele spannende Anknüpfungspunkte gehört und es ist sicherlich auch ein besonderes Thema, was wir heute haben hier, weil wir hatten bisher noch niemanden, der auch Sport und Business von der sportlichen Seite so angegangen ist. Aber bevor wir darauf im Detail eingehen, auch am 29. Spieltag, darf ich dir die Frage stellen, wo du dich denn selber, wenn du dein eigener Coach wärst, auf welcher Position aufstellen würdest? Du kannst natürlich auch gerne die nehmen, die du beim Hockey bekleidet hast, wenn es noch dieselbe sein würde.
Ja, ich bin passionierter Verteidiger, muss ich sagen. Ich liebe den Infight im 1 gegen 1, aber ich liebe es auch, das Spielfeld vor mir zu haben und irgendwie auch einen großen Einfluss zu haben auf das, was vor einem passiert. Also von daher würde ich mich da auch wieder aufstellen wollen.
Das finde ich super. Da sind wir verbunden im Geiste. Volker hat es ja immer mehr im Mittelfeld gehabt, aber du warst ja mal Innenverteidiger, glaube ich. Ne? Aber ich war immer Verteidiger. Ich komme dann auch an meine Grenzen, wenn ich im gegnerischen Strafraum bin. Also von daher haben wir da schon mal was gemeinsam.
Ja, ich war sogar mal Libero. Du hast
eben kurz angesprochen. Eine ganz, ganz Ja, genau.
Das war wahrscheinlich auf die alten Tage, wo du dich nicht mehr so bewegen konntest.
Ne? Ja. Man rückt ja immer von vorne nach hinten, ne? Je älter man wird.
So ist es,
ne?
So
ja.
Ist es.
Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, Jan, ganz, ganz spannende Handlungsstränge. Ich habe da rausgehört, dass ihr eine Firma gegründet habt. Du bist Co-Founder von HPSI. In der Beratung bist du aktiv und wir kommen vielleicht auch gleich noch zum dritten Standbein. Aber vielleicht kannst du erstmal mit den beiden ersten anfangen. Was macht ihr da genau? Warum habt ihr das gegründet? Was macht da so viel Spaß dran?
Ja, also wir haben 2020 angefangen mit, und das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen dann irreführend sein, mit den ganzen unterschiedlichen Kürzeln für die Firma, also mit der BPTC, das ist ein Beratungsunternehmen für Sportvereine und Fußballvereine im Spezifischen aufgesetzt. So haben wir angefangen mit Bernhard und mit Ole, weil wir eben sehen, dass speziell im Sport wir uns in einem sehr emotionalen Umfeld bewegen, wo man jedes Wochenende gemessen wird an Resultaten und natürlich auch im Fußball von ganz vielen Menschen bewertet und beurteilt wird. Also man hat ein sehr dynamisches Umfeld, in dem man sich bewegt. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Führungskräfte aus, die diese sehr emotionale Umfeld managen müssen und die unterschiedlichen Interessen, die sich so rund um einen Fußballverein entwickeln. Und wir wollten ein Angebot schaffen für Führungskräfte und vor allem ganz spezifisch auf der sportlichen Seite, also Nachwuchsdirektoren, Sportdirektoren, technische Direktoren, die eben, wenn sie in dem Club arbeiten, einen sehr natürlichen Fokus darauf legen, kurzfristig bestmöglich die Situation zu managen. Aber oftmals, und das kann man ihnen dann auch gar nicht so sehr zum Vorwurf machen, ein wenig das mittel- bis langfristige Management und strategische Denken einfach zu kurz kommt. Und genau da möchten oder da genau da sind wir rein getapert in diese Lücke, um dann eben diesen Führungskräften anzubieten, dort mittel- bis langfristige strategische Initiativen, Projekte voranzutreiben, vorzubereiten, vorzudenken, anzudiskutieren, Grundlagendokumente dafür zu schaffen, um dann einfach auch die mittelfristige Entwicklung des Vereins irgendwie zu gewährleisten. Und das machen wir mit Vereinen und Verbänden international, in Amerika, in der Türkei, in Holland, in Schottland, in Dänemark mittlerweile. Und das macht uns große Freude und haben dann eben auch gemerkt, das klassische Beratungsgeschäft lässt sich nur skalieren über mehr Personal mit dazunehmen. Das wollten wir jetzt in unseren jungen Jahren als Unternehmen erstmal nicht tun und haben dann überlegt, wie können wir trotzdem diese Gedankenwelt oder dieses Rüstzeug skalieren, sagen wir mal so, und haben dann eben das Institut, das High Performance Sports Institut, aufgesetzt, um ja so dieses diese Tools und diese Ansätze, die wir haben, eben in eine Führungskräfte-Weiterbildung einfließen zu lassen. Das ist ein 9-monatiges Programm, was man bei uns absolvieren kann, mit 6 Modulen à 3 Tagen. Diese Module sind orientiert an einem Modell, was wir entwickelt haben und was wir auch in der Beratung nutzen, welches eben den Führungskräften ein gewisses Rahmenwerk schafft, an dem sie sich orientieren können, um halt mittelfristige Themen voranzutreiben. Ich nenne mal ein paar davon oder ich nenne sie auch gerne alle 6. Das ist das Thema Spielidentität und Trainingskonzeption. Also wie trainiere ich als Mannschaft, wie spiele ich als Mannschaft, als Verein? Ja, wofür stehe ich auf dem Platz? Das ist das Thema strategische Kaderplanung und Talententwicklung. Ja, welche Spieler passen zu meiner Spielidentität und wie entwickle ich Top-Talente aus dem Nachwuchsbereich in den Profibereich. Das ist natürlich das Thema Personalplanung, Personalentwicklung. Ja, ich brauche die richtigen Leute mit den richtigen Skills, die diese Strategie auch umsetzen können. Das ist das Thema Werte und Persönlichkeit. Man ist als Fußballverein und als Nachwuchszentrum nicht nur dafür verantwortlich, die Spieler auf dem Platz zu entwickeln, sondern auch neben dem Platz zu entwickeln, weil das dann eigentlich auch dazu führt, dass man wieder auf dem Platz noch klarer seine Leistung bringen kann. Das ist das Thema Entwicklung und Innovation, also welche Technologien brauche ich im Sport, um die gewinnbringend einzusetzen, um mich weiterzuentwickeln. Und das ist das Thema Infrastruktur, also Trainingsplätze, Trainingszentren. Und in diesen 6 Blöcken bewegen wir uns immer wieder, sowohl in der Beratung als auch in der Ausbildung und versuchen dadurch eben, ja, den Menschen, mit denen wir zusammenzuarbeiten, eben genau dieses, ja, diesen Werkzeugkasten, diese Tools, dieses Rahmengerüst zu geben, um mittelfristige Entwicklungen sicherzustellen.
Super spannend, Jan. Ich habe jetzt gerade mal, als du die Module aufgezählt hast, hatte ich auch ein Déjà-vu. Also ihr seid ja, du hast es ja schön gerade gesagt, eure Kunden sind ja dann auch eher Mitarbeitende in Sportvereinen. Da komme ich gleich nochmal mit einer Anschlussfrage. Aber ich wollte erstmal kurz so die Analogie herstellen, auch zum in Anführungsstrichen normalen Non-Sport-Business. Da ist es ja dann auch so, und das machen wir gerade auch bei uns. Wir haben eine Strategie, eine Unternehmensstrategie, die quasi einer Vision folgt, das ist unser Nordstern, das hast du so mit Identität gesagt, also so habe ich das zumindest verstanden, dass man halt sagt, okay, als Sport, als Verein stehe ich halt für die Haltung, für diese Charakteristika vielleicht, ne, und das machen wir ja im Unternehmen auch als Vision Und daraus abgeleitet werden dann Strategien, eben allgemeine Unternehmensstrategie, aber auch Substrategien für Innovation, für Personal, für Infrastruktur. Wir hatten in einem der letzten Podcasts hier den Finanzvorstand vom VfB Stuttgart, der auch spannende Insights über die Infrastrukturprojekte da gegeben hat. Mhm. Also, und das finde ich wunderbar wieder. Also von mir, aus meiner Sicht ein sehr schlüssiges Konzept. Ganz, ganz spannend. Und jetzt, wenn man die Frage, so, du hast ja gerade gesagt, das ist ein Programm für Führungskräfte. Also, wer mir jetzt sofort in den Kopf gekommen ist, ist der neue Sportvorstand hier vom BVB, Lars Ricken. Wäre der so ein Kandidat, der zu euch kommen würde, oder ist der schon zu Senior? Sind das eher Leute aus der zweiten, dritten Reihe, die ihr dann quasi versucht, dahin zu entwickeln?
Also wir würden natürlich Lars Ricken gerne bei uns haben, weil ich glaube, es wäre gewinnbringend für die Gruppe, und ich bin mir auch sicher, dass er auch nochmal mit Sicherheit den einen oder anderen Impuls mitnimmt, weil gerade auch, das hatte ich vergessen zu sagen, und dann komme ich auch wieder auf deine Frage zurück, gerade in dem Institut versuchen wir auch eben nicht nur Fußballer dabei zu haben oder aus der Fußballwelt, sondern ganz bewusst aus den Spielsportarten. Also wir haben immer auch einen Sportdirektor aus dem Basketball dabei, aus dem Handball, aus dem Volleyballbereich, aus dem Hockey, weil wir eben diesen sportartübergreifenden Austausch schaffen wollen. Und da haben sich tolle Kontakte, tolle Freundschaften auch entwickelt, die sehr voneinander profitieren, weil gerade im Fußball, wo man ja denkt, dass viel Geld dabei ist oder unterwegs ist, das ist auch der Fakt, ist es manchmal gut, über den Horizont hinaus zu gucken und sich mit anderen Sportarten zu beschäftigen, weil gerade diese Sportarten sind mit kleineren Budgets oft deutlich kreativer im Leistungssport unterwegs, und da kann man sich als Fußballverein sehr, sehr viel abgucken. Und das ist witzigerweise auch das Feedback, was wir erhalten von den Teilnehmern, dass sie es besonders den Austausch mit den anderen Sportarten, also die Fußballer und Fußballerinnen, besonders den Austausch mit den anderen Sportarten sehr, sehr schätzen. Von daher glaube ich, alleine aus der Perspektive wäre es mit Sicherheit Mehrwert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich schon vor allem viele Nachwuchsführungskräfte dann bei uns haben, die dann Nachwuchsdirektoren sind oder Leiter der athletischen Abteilung, die dann mal anstreben, so einen Job wie den von Lars Ricken zu bekommen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über jeden, der mitmacht.
Aber ein spannender Punkt gerade, Jan, muss ich auch nochmal an einen alten Podcast denken. Wir hatten hier mal den Weltmeistertrainer André Henning auch im Podcast.
Und der hat auch ganz
zu Recht, muss ich sagen, weil der hat ja ganz spannende Insights, ne? Weil der hat uns dann auch erzählt, wie sie in der Nationalmannschaft diesen strategischen Nachteil gegenüber Holland und Belgien, kein zentrales System zu haben, wie sie das halt in Vorteil umgewandelt haben. Und dieser Nachteil ist ja erst entstanden oder ist auch dadurch entstanden, dass sie eben viel weniger Budgets haben, Möglichkeiten haben, zusammenzukommen, als das beispielsweise im Fußball ist, ne? Und da kannst du natürlich wunderbar, glaube ich, auch mit anderen Sportarten davon profitieren, wie die es machen. Also finde ich einen super Ansatz.
Ja. Echt tolle Idee. Total gewinnbringend, und da entstehen tolle Diskussionen, und wie gesagt, auch mittlerweile, wir gehen jetzt in den vierten Jahrgang, also viel Austausch dann auch im Nachgang zwischen den Alumnis, die sich dann gegenseitig besuchen, die dann auch schon bei André zu Lehrgängen irgendwie zu Besuch waren und so. Also das ist wirklich schön zu sehen für uns auch.
Mhm. Muss man, Jan, so bei dem Thema High Performance, da erlebe ich das häufig in meinem Beratungsgeschäft, dass wenn Organisationen oder Teams wirklich die PS auf die Straße bringen wollen, dass immer wieder das daran scheitert, dass die nicht lang genug dran sind. Ne? Also es ist so der, ist ein bisschen abwertend, ne? So das kindliche Wunschdenken, boah ja, wir wollen da ein gutes Team haben. Dann ist aber doch nicht immer der lange Atem da und auch die Ernsthaftigkeit dahinter zu stehen, unbedingt, und auch das nachzuhalten. Wie erlebst du das selber aus deiner Erfahrungswelt? Was ist nötig, um High Performance herzustellen? Und was erzählen vielleicht auch die Teilnehmer in euren Weiterbildungsgruppen? So, was braucht es dafür?
Ja, also ich glaube, Konstanz ist natürlich ein Riesenthema. Führung, ja, also Führung in dann diesen Organisationen, genau wie du sagst, Themen nachzuhalten, Initiativen nachzuhalten. Das ist zum einen Fluch und Segen zugleich im Sport, weil du natürlich auf der einen Seite, wie ich zu eingangs gesagt hatte, ein sehr emotionales Umfeld hast, was sich natürlich auch im Umfeld sehr viel von den Entwicklungen an den Wochenenden, mal gewinnst du, mal verlierst du, auch leiten lässt. Und Sachen, die am Freitag besprochen wurden, strategisch voranzutreiben, dann am Montag aufgrund einer Niederlage gar nicht so umgesetzt werden, wie sie eigentlich abgesprochen waren. Das sehen wir oft. Das ist auch zu einem gewissen Grade normal in diesem sehr emotionalen Umfeld. Aber auch da hängt es dann am Ende des Tages daran, wie stark bin ich als Führungskraft oder das Führungsteam, dann eben die Leute mitzunehmen auf dem Weg, ihnen auch klar den Weg aufzuzeigen und dann natürlich auch diese Initiativen und so nachzuhalten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist dann die Upside, Sport begeistert natürlich auch total. Also die Mitarbeiter, die du dann in diesen Organisationen hast, die ist ja jetzt auch ein inflationär benutzter Begriff. Purpose ist ja einfach in vielen Vereinen, weil sie einfach auch eine emotionale Begeisterung für den Sport haben und alles geben dafür, dass man als Mannschaft verantwortlich ist. Das heißt, du hast automatisch sehr intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die natürlich auch hier und da bereit sind, mal einen Schritt mehr zu machen, was wirklich dann natürlich auch begeisternd zu sehen ist. Also es ist so ein bisschen so, deswegen sage ich Fluch und Segen zugleich. Am Ende des Tages, glaube ich, liegt es wirklich, und da gehen wir dann immer sehr spezifisch in Modul 1 bei unserer Ausbildung drauf ein, auf das Thema Führung, emotionale Führung, werteorientierte Führung, und wie halte ich dann auch Initiativen nach, weil sonst, wenn ich das nicht tue, werde ich auch irgendwann nicht mehr glaubhaft und dann verliere ich halt auch das Team hinter mir. Das gilt es immer wieder einzufordern. Und das klappt bei manchen Organisationen besser als bei anderen.
Nach meiner Erfahrung, und so habe ich dich auch verstanden beim Intro, als du Institut vorgestellt hast, wenn ich natürlich eine Strategie habe, also Titel ist ja High Performance durch Strategie, habe ich natürlich so eine Roadmap, die mir hilft, in den Up and Downs auch durch Sieg und Niederlage, die ganze Emotionalität trotzdem nochmal zu sagen, so, jetzt koche ich mich mal ein bisschen runter bei aller Begeisterung oder wenn ich traurig und enttäuscht bin und gucke auf meine strategische Roadmap kann mich da dann nochmal ein bisschen mehr entlanghangeln, weil das ist ja abgeleitet von Identität, Purpose, Vision, das, wo ich ja eigentlich auch hin will. Würdest du das auch so nach deinen Erfahrungen bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Würde ich so bestätigen, und in der Theorie ist das mit Sicherheit auch so. In der Praxis kommt es dann halt auch wirklich darauf an, diese Rationalität dieses Modells, wie du es auch gerade nochmal beschrieben hast, dann halt auch auch zu leben, ne? Und auch umzusetzen. Und das ist halt am Ende des Tages die Challenge in dem Sportbusiness, da diese Emotionen auszublenden. Ich habe heute Morgen hier noch mit unserem Team drüber gesprochen, weil wir jetzt irgendwie noch eine neue Saison hier gehen mit unserem Team in Aalborg, je nachdem wie jetzt die nächsten Spiele laufen. Also wir müssen halt auch nicht nur auf das Ergebnis gucken, sondern wir müssen vor allem auch auf das Wie gucken, oder eigentlich müssen wir nur auf das Wie gucken und müssen genau abgleichen, passt das zu unserem Weg und zu unseren Ambitionen, zu unseren strategischen Zielen, wie wir die Mannschaft sehen wollen, schaffen wir es, talentierte, hungrige Spieler in diese Mannschaft zu integrieren. Das ist die Bewertungsskala, die wir anlegen, weil die passt zu unserer Strategie. Aber frag mich in 10 Wochen wieder, wenn wir entweder 8 Spiele gewonnen haben oder 8 Spiele verloren, ob wir das da auch so umsetzen. Wir machen es uns auf jeden Fall immer wieder bewusst und sprechen darüber in unserem Team, um das dann auch in den Momenten klar zu haben.
Aber das ist ein guter Punkt. Die 10 Wochen passen ja ungefähr mit einem Quartal überein. Im Business ist es ja auch oft so, dass Firmen quartalsgetrieben sind von irgendwelchen Umsätzen und Ergebnissen, und bei euch sind es Spielergebnisse, in der Realität sind es dann finanzielle Ergebnisse, wobei das ja auch sehr stark korreliert dann im Sport. Aber da ist es dann auch so, ne, dass Strategien dann oft ja, vielleicht mal hinten angestellt werden. Ne? Also wir sehen das ja ganz stark gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit und erneuerbaren Themen, wo dann halt, wenn die Zahlen mal nicht so stimmen, das dann auch mal schnell nach hinten priorisiert wird. Aber zu Arbor kommen wir gleich noch. Ich wollte in dem Kontext noch eine Frage loswerden, Jan. Hast du mal vielleicht ein gutes und ein schlechtes Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, wo das geklappt oder vielleicht weniger gut geklappt hat? Weil ich stelle mir das so vor, ich bin jetzt nicht Lars Ricken, sondern ich bin der Teamleiter im Team von Lars Ricken und komme jetzt, oder der Abteilungsleiter, und komme jetzt zu euch und werde da ausgebildet und komme mit ganz vielen guten Ideen zurück. Und dann komme ich ja in ein existierendes Ökosystem, wo die haben mich zwar dahin geschickt zu euch, aber die haben natürlich auch eigene Sichtweisen, ne? Also, und gibt's da, also wie kann dieser Change dann funktionieren mit dem Input, den du da, den die Ausgebildeten dann von euch mitnehmen? Gibt's da vielleicht mal Beispiele, wo das besonders gut geklappt hat oder andere, wo es vielleicht aus bestimmten Gründen nicht geklappt hat und warum?
Ja, also das hängt natürlich immer sehr von Organisation zu Organisation ab. Die sind ja auch sehr unterschiedlich organisiert. Im Fußball teilweise sind es ja noch EVs, teilweise sind es mittlerweile ausgegliederte Gesellschaften. Also das ist schon so, das sagen wir auch immer unseren Teilnehmern, gerade die noch in der zweiten und dritten Reihe stehen. Speziell in Deutschland hat man dann ja sogar in den Vereinen einfach auch nochmal ein sehr einzigartiges Konstrukt mit 50+1. Also du hast sehr viele Gremien in den Vereinen, du hast sehr viel Politik am Ende des Tages. Ja, das machen wir unseren Teilnehmern dann auch immer bewusst. Es gilt also nicht, die ganzen Ideen dann am Donnerstagmorgen, wenn ich ins Büro wieder komme, nach einem Modul direkt auszuladen und meine Mitstreiter irgendwie zu überfordern, sondern es gilt, wir sagen immer, versuch dir, wir benutzen immer das Wort Gleichgesinnte, irgendwie zu entwickeln. Also versuch doch in Terminen, in Workshops immer wieder Impulse aus diesen Ideen mit reinzubringen und so Step by Step, weil das ist am Ende, zumindest im deutschen Fußball, die Realität, dass man so die Leute dafür gewinnen muss, weil das ist einfach aufgrund der Schnelllebigkeit dieses Geschäfts und auch der politischen Thematiken, die so in seinem Vereinsumfeld sind, das einzig Sinnvolle, außer man hat einen Chef, der sofort aligned ist und voll mitgeht, aber sonst muss man es einfach auch mit einer gewissen Vorsicht machen, auch im Sinne der eigenen Jobsicherheit. Das ist einfach die Realität. Aber wir versuchen ihnen dann immer wieder auch Tools mitzugeben, dass sie diese Ideen häppchenweise viel über, wir versuchen ihnen auch sehr viel Rüstzeug zum Thema agiles Management mitzugeben. Also wir geben ihnen so gewisse Workshops oder Meeting-Setups mit, die so auch interaktiv sind. Das heißt, wenn sie dann mit ihren Abteilungen arbeiten, die Leute mitzunehmen und dann halt auch mit eigenen Ideen irgendwie einbringen zu lassen, um dann auf einen, und dann kann man sowas ja auch ganz gut steuern und so seine Ideen reinbringen, aber alle fühlen sich dann Teil davon. Beispielsweise, wo das hervorragend geklappt ist, also ich weiß, dass bei André Henning fantastisch klappt. Die Geschichte hat er euch schon selber erzählt, was auch wirklich, auch wenn du Fortuna-Fan bist und das immer noch wahrscheinlich noch wehtut, der Patrick Fabian, der ehemaliger Geschäftsführer Sport, der ist ja jetzt zurückgetreten, übrigens auch ein sehr mutiger Schritt von ihm, der hat eben die Möglichkeit bekommen, dann Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport zu werden beim VfL Bochum und hat dort dann Sachen auch sehr schnell umsetzen können, hat genau dieses Gerüst eingezogen entlang dieses Modells. Aber am Ende des Tages war er dann halt auch der den Verein geführt hat. Ne? Und so muss man das immer aus der Perspektive des jeweiligen und seiner Situation irgendwie betrachten und versuchen einfach so diese Überzeugung dafür zu schaffen im Umfeld. Das ist zum Beispiel in Vereinen, die Inhaber geführt sind, die eine klare Linie vorgegeben bekommen von den Inhabern und den Investoren, ein bisschen einfacher und schneller, weil man sich halt diesen ganzen politischen Gremien etwas entziehen kann.
Ja, klar, das glaube ich dir aufs Wort. Und ich glaube auch immer eine Frage ist, und das sehen wir ja aber auch, wenn du Führungskräfte, auch vorgesetzte Führungskräfte hast, die das auch mittragen und nicht so aus Alibi-Gründen jemanden da hinschicken, der da mal sowas mal macht, damit man nachher den Tick in der Box hat, sondern die das auch mittragen, vielleicht auch selber mit erfahren haben, dann ist die Erfolgsquote natürlich viel, viel höher. Ne? Und jetzt habe ich aber verstanden, Jan, du hast eben Aalborg angesprochen. Das hört sich für mich so ein bisschen an, dass ihr da euer eigenes Konzept auch mal selber verprobt. Habe ich das richtig verstanden oder nicht?
Ja, doch, kann man verprobt, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir versuchen es umzusetzen.
Ja.
Ja, wir haben einfach durch die Erfahrung von Bernhard, der ja viele Jahre auch in diesem Vereinsumfeld in Deutschland gearbeitet hat, wie ich es eben beschrieben habe, aber auch uns unter anderem mit dem Thomas Hitzelsberger zusammengetan, der CEO beim VfB Stuttgart war, unter anderem, und Joachim Hilke, und haben so ein bisschen für uns mal ein Konzept entwickelt, wie wir, weil wir auch in der Beratung, also wenn man ja eine richtig gute Beratung macht, kommt man so, sagen wir mal, an 70-80% an der Sachen, die Sachen, die man dann mit reingibt, werden dann halt auch tatsächlich umgesetzt. Ich glaube, da macht man schon einen sehr guten Job, aber man sieht halt immer wieder Sachen, die man wahrscheinlich dann doch nochmal anders umsetzen oder wirklich durchsetzen würde. Und das war dann einfach für uns mal eine Motivation, ein Modell zu entwickeln, wie könnten wir es mal schaffen, eine Mehrheit an einem Verein zu erlangen, um dann wirklich, ja, ein bisschen egoistisch gedacht, aber mal ans Lenkrad kommen, ohne diese ganzen Gremien und politischen Einflüsse, unsere Idee, unseren langfristigen Ansatz über 6 bis 8 Jahre wirklich dann in einem Verein mal umzusetzen. Und da sind wir jetzt seit ziemlich genau einem Jahr dabei, konnten eben, sagen wir mal so, über 2 Etappen die Mehrheit an Aalborg BK erwerben, mit einigen Partnern im Rücken, die uns das auch mit ermöglichen, und ja, setzen jetzt hier eben diesen strategischen Ansatz mit einem sehr, sehr großen Fokus auf Sport, weil wir glauben, auch wenn wir dann jetzt hier, am Ende des Tages ist das ja ein Unternehmen, und wie du auch sagst, auch wir müssen Bilanzen und Finanzen liefern am Ende des Tages. Wir sind aber davon überzeugt, dass ein Verein wie Aalborg BK in so einer Liga außerhalb der Top 5 liegen, sich vor allem darüber, also ein nachhaltiges Unternehmen werden kann, wenn wir es schaffen, eine rote Linie in den Sport reinzuwurmen. Das heißt für uns, den Kinderbereich strategisch strukturiert zu entwickeln, den Nachwuchs, also den Akademiebereich, deutlich zu verbessern und dann vor allem die Brücke zu schaffen von eigenen Jugendspielern, idealerweise aus der Region, in die Profimannschaft, weil das, da sind wir dann wieder bei dem Thema Identität, das entwickelt eine Identität eines Vereins, damit können sich die Fans sehr gut connecten, ja, das ist für sie wichtig, dass sie lokale, junge Spieler in der Mannschaft sehen, die zu den lokalen Werten und zu der Region passen, und dann durch begeisterungsfähigen Fußball einfach das Stadion wieder zu füllen. Weil dann schaffen wir es, mehr Tickets zu verkaufen. Dann schaffen wir es auch, nachhaltig Sponsoren an den Verein zu binden. Und wenn wir diesen, sagen wir mal, diese Entwicklung Step by Step weiter nach oben gehen und uns einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit auf dem Platz erhöhen, im Jugend-, im Übergangs- und im Profibereich, dann glauben wir, lässt sich auch drumherum ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen. Und das geht nur, wenn das Kernprodukt Fußball auf dem Platz irgendwie stimmt und besser wird. Und diesen Ansatz, das ist eben auch nicht von einem Tag auf den anderen machbar, nee, sondern das ist
Das braucht ja fast eine Generation, ne?
Das braucht wirklich 6 bis 8 Jahre. Also Bernhard war damals 8 Jahre bei Hoffenheim. Und ich glaube, im 6. Jahr ist das Ding dann irgendwann richtig geflogen. Ne? Gibt's jetzt auch nicht die Faustregel, wie lange das dauert. Das ist immer sehr unterschiedlich, auch auf welcher Basis man anfängt. Aber das ist unsere große Vision und Ambition, und ist natürlich fantastisch, jetzt mal so einen Verein aus dieser Position so zu führen.
Und in welcher Rolle seid ihr da aktiv? Also ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Trainer, oder? Sondern seid ihr eher im Management, ne?
Nee, genau. Also wir haben jetzt den Aufsichtsrat besetzt, also wir haben die Mehrheit im Aufsichtsrat, um eben diese strategischen Entscheidungen treffen zu können, haben jetzt aber dann natürlich, sagen wir mal so, die Management-Ebene dann halt auch eingestellt, gerade im Sport, mit Menschen aus unserem Netzwerk, die von diesem Weg, von diesem Projekt, von diesem Ansatz überzeugt sind und genau, wir arbeiten dann sehr eng mit denen im Osten.
Ja, klar. Ich würde an der Stelle nochmal kurz, also nochmal darauf hinweisen, auch jetzt gerade vom Spieltag 28 mit Müller, der vorhergehende Spieltag, wo das auch nochmal sehr schön deutlich wurde, Jan, was du beschreibst jetzt in dem Aalborg-Projekt. Also die quasi, also wirklich die Macht auch zu haben, qua der Funktion, in der man ist, das und jedes einzusteuern, hinterher zu sein, und auch die Überzeugung zu haben, dass man das zumindest so und so weit ausprobieren will, um wirklich so Change-Prozesse in Gang zu setzen und umsetzen zu können, weil ja doch das häufig passiert in Organisationen, so kenne ich es aus meinen Beratungsmandaten, so Seller wie, so ist es dann eben jede, das ist immer die Party des Unternehmens oder der Geschäftsleitung, daraus was zu machen, da dann doch häufig genug entweder Mikropolitik mit im Spiel ist, das dann doch nicht so durchziehen zu können, oder weil man vielleicht schon im Top-Management ist, aber eben nicht ganz oben und das entscheiden kann, wie wichtig das im Endeffekt ist, wirklich, dass die Entscheider oben sagen, so, das Projekt haben wir, das wollen wir angehen, das machen wir jetzt auch so, und das dann mindestens, ne, so eine Viertelstrecke auf der Strategy Map auch durchzuziehen, um dem eine Chance zu geben.
Ja, hundertprozentig, das hilft, wenn man diese Position innehat, aber es funktioniert halt auch nur, wenn wir die Leute, die dann auf der operativen Ebene tätig sind, mitnehmen und das dann halt auch durchführen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein, zwei Sachen, die wir auch einfach anders machen als andere Fußballvereine. Wir haben jetzt zum Beispiel, also ist jetzt wirklich keine Rocket Science, und wahrscheinlich in jeder anderen Umfeld würde man sagen, das ist relativ normal. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht noch einen starken Sportdirektor eingestellt, sondern wir haben ein Führungsteam eingestellt mit 4 Personen, die alle für die Entwicklung haben natürlich alle auch schon ihre Aufgabenbereiche, aber die sind alle sind für alle Altersklassen verantwortlich, ja, vom Kinder- bis zum Profibereich. Die sitzen auch in einem Büro, ja, auch das ist in Fußballvereinen eigentlich nicht üblich, sondern da sitzen dann immer alle in ihren einzelnen Büros. Sondern wir haben bewusst diesem Führungsteam in ein großes Großraumbüro gesetzt, wo sie gemeinsam Tag ein, Tag aus über die strategische Entwicklung diskutieren können, wo jeder dann genau weiß, wenn der Kollege, der für die Kaderplanung verantwortlich ist, versucht, einen neuen Stürmer zu verpflichten, sagt unser Nachwuchsdirektor eigentlich, stopp, wir haben ja eigentlich einen, der in 2 Jahren soweit ist. Das heißt, wir müssen das und das für die Vertragsgestaltung beachten, weil das ist unser strategischer Plan, diesen Jungen da hinzubekommen. Und diese Diskussion haben wir dann halt die ganze Zeit und können so den Verein ganzheitlich denken in so einem One-Club-Approach haben eben alles an einer Stelle. Und das ist so unsere Schaltstelle, die diese strategische Entwicklung vorantreibt. Wir haben jetzt auch ein großes Thema. Wir sind jetzt ja auch kein großer amerikanischer PE-Fonds, der irgendwie eine Million nach der anderen irgendwie reinspülen kann, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind schon auch, müssen schon auch sehr auf das Budget achten und müssen uns überlegen, wie können wir eine Competitive Edge irgendwie entwickeln. Das haben wir jetzt auch dann sehr tiefgründig analysiert, dass es einen Trend gibt für weniger qualitative Trainingszeit auf dem Platz und mehr so Reha und Recovery Sessions, und wir sind halt der Meinung, dass wenn unser Ansatz auf Talent und Spieler entwickeln, müssen wir mehr qualitative Zeit auf dem Platz, also einfach unterm Strich mehr trainieren, ja, das heißt auch mehr athletisches Training haben. Das ist in Dänemark, sagen wir mal so, das ist ein Volk, was sehr viel Wert auch auf Work-Life-Balance legt, so ein bisschen so Hygge, wie man das kennt, ja, also es ist gemütlich. Das ist schon jetzt dann so 2 bis 3 Einheiten am Tag da zu implementieren. Das ist ein Kulturschock für den einen oder anderen Dänen. Und das müssen wir jetzt eben auch Schritt für Schritt dort einführen. Da müssen wir die Mitarbeiter mitnehmen. Wir müssen denen das erklären. Ja, und das ist wirklich dann halt auch intensive Arbeit, so ein bisschen, wie du es genannt hast, den Nerdstern irgendwie aufzuzeigen und warum das uns jetzt einen Wettbewerbsvorteil bringt. Und dann natürlich die Spieler und die Mitarbeiter dann auch in der Organisation haben, die dann halt auch dahinter stehen. Und da ist auch die Realität so, das sind nicht immer 100% der Menschen, sondern das ist so eine, Bernhard sagt immer, so eine 30-8-Regel, wenn du von 30 Leuten sprichst, sagen wir eigentlich wahrscheinlich erstmal alle 30, ja, ist richtig so, aber 8 sind eigentlich die so ein bisschen versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Und die gilt es dann in so einer Organisation natürlich auch herauszufinden und dann nochmal sehr individuell zu bearbeiten und im Worst Case dann irgendwann eventuell auch sogar zu tauschen. Das ist auch die Realität von Change Management.
Ja, genau. Also es ist ja dann auch so, wenn du eine Transformation anstößt, dann hast du immer, wie hoch auch immer der Prozentsatz ist, Menschen, die dir mitgehen, Menschen, die es akzeptieren und Menschen, die es ablehnen. Ne? Und da musst du dann eben die Konsequenzen ziehen. Aber da seid ihr ja in einer guten Position im Aufsichtsrat, dass ihr dann auch die Hebel da in der Hand habt. Ne?
Ja, aber das ist natürlich nie das Ziel, sondern wir versuchen die Organisation da hinter einzubekommen und bisher macht das große Freude, mit den Dänen und auch mit den ganzen Menschen dort zusammenzuarbeiten. Und es ist ja auch wichtig, auf diese kulturellen Gegebenheiten einzugehen und die zu respektieren und auch als Stärke zu nutzen. Also wir sind da jetzt auch wirklich nicht die, die sagen, das ist unsere Blaupause, die muss genau so umgesetzt werden, sondern wir versuchen da wirklich einen guten Dialog hinzubekommen, um dann halt irgendwie alles in diese Leitplanke reinzubekommen.
Super spannend, Jan. Also wir könnten, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiterreden, Volker. Ich denke, ich spreche auch für dich. Leider sind wir schon in der Nachspielzeit und deswegen ist unser 29. Spieltag jetzt auch leider am Ende. Aber ich fand es super spannend, Jan, was du uns für Insights gegeben hast, auch mal aus einer anderen Perspektive. Du hast im Grunde drei Handlungsstränge hier heute mit uns geteilt. Einmal das klassische Beratungsgeschäft, aber nicht klassisch Beratung im Sinne von anderen Industrien, sondern im Sport. Super spannend, eure HPSI, euer Institut mit dem Programm, fand ich sehr beeindruckend, wo man auch wirklich sehr viele Vergleiche zu Strategieentwicklungsprozessen auch in anderen Industrien finden konnte. Und am allerspannendsten fand ich natürlich, und das macht euch und eure Company und das, was du verkörperst, auch sehr authentisch, dass ihr das Ganze auch umgesetzt habt in einem Praxisbeispiel sozusagen in Aalborg in Dänemark. Und das schreit ja geradezu danach, dass wir uns auch nochmal in der zweiten Halbzeit wiedersehen. Dann können wir nochmal gucken, wie sich der Erfolg da eingestellt hat. Also ich werde auf jeden Fall jetzt den dänischen Fußball anders betrachten und gerade Aalborg im Speziellen. Mal gucken, wie ihr euch da gibt. Ich habe verstanden, ihr habt jetzt auch Saisonstart. Also von daher wird das sicherlich sehr spannend. Vielen lieben Dank, Jan, dass du uns diese Insights geteilt hast. Und wir wünschen dir viel Erfolg in allen drei Bereichen, aber natürlich auch insbesondere bei dem letzten. Und freuen uns, wenn wir uns da vielleicht nochmal zu austauschen können in der zweiten Halbzeit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch. Hat großen Spaß gemacht und freue mich immer, wenn wir uns nochmal wieder treffen.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.